Vater, wir sind so beeindruckt von dir. Du bist wirklich ein wunderbarer, großer, anbetenswerter Gott. Und ich danke dir, dass du hier bist, dass du dich uns offenbart hast, dass du in Jesus uns nahe gekommen bist. Und Herr, ja, dass du die Ewigkeit für uns bereitet hast in Herrlichkeit. Dafür sind wir so dankbar. Segne uns jetzt, wenn wir gemeinsam dein Wort studieren. Offenbar dich uns und sprich ganz persönlich zu uns. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt die Offenbarung, Kapitel 21, aufschlagen. Ab Vers 9 lesen wir heute. Ich möchte mit einer Frage beginnen heute Morgen. Eine wichtige Frage eigentlich, eine wesentliche Frage. Und zwar die einfache Frage ist, wer bist du? Oder was bist du? Was würdest du antworten auf diese Frage? Ich stell dir die jetzt. Wer bist du?
Ein König selbst, der Kind Gottes.
Aha.
Ein Diener Gottes.
Gut.
Ein Heiliger, der manchmal sündigt.
Aha. Schön, das sind alles super Antworten. Ich möchte lesen mit euch ab Vers 9. Es kam einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, voll der sieben letzten Plagen. Haben wir schon getroffen, diesen Engel. Und er redete mit mir und sprach, komm her, ich will dir die Braut, das Weib des Lammes zeigen. Und er führte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Eigentlich eine Wiederholung von Vers 2, aber wir haben heute hier eine genauere Beschreibung von dem Neuen, von dem himmlischen Jerusalem. Die Wortwahl hier, er führte mich im Geist hinweg auf einen hohen Berg, das kommt aus Hesekiel Kapitel 40. In Hesekiel 40 bis 48 sehen wir einen Tempel beschrieben. Und ich glaube, Hesekiel hat im Wesentlichen dasselbe Bild gesehen, dieselbe Wahrheit gesehen. Wir werden sehen, das neue Jerusalem ist ein Tempel. Und wir sehen da viele Parallelen zwischen Offenbarung 21 und 22 und Hesekiel. Das neue, das himmlische Jerusalem ist die Braut Christi, das Weib des Lammes. Oder wir könnten sagen, die Gemeinde Jesu. Wir sind die Braut Christi. Alle, die sich Jesus anvertraut haben und sich ihm hingegeben haben. Das wissen wir schon aus Kapitel 19, Verse 7 und 8. Da steht, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also diese Frau des Lammes hat sich bereit gemacht und es wird uns gesagt, wer diese Frau ist, es sind die Heiligen, es sind die Jünger Jesu. Also diese Stadt, das neue Jerusalem ist ein Bild für die Gemeinde Jesu, für das, was wir in Jesus haben und was wir in Zukunft immer mehr haben werden. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, dass wir heute hier schon so eine jetzt schon Komponente haben, geistlichen Segnungen, die wir heute schon als Gemeinde Jesu erfahren dürfen, die Segnungen des neuen Bundes, wir sind versöhnt mit Gott, durch Jesu Werk am Kreuz für uns, die Gemeinschaft, die wir mit ihm erfahren dürfen. Ewiges Leben beginnt schon hier und jetzt, heute, wenn wir uns zu Jesus bekehren und er uns eine neue Geburt aus Gottes Geist, ein geistliches Leben, geistliche Geburt schenkt. Es beginnt schon hier und jetzt. Wir müssen nicht warten auf die Ewigkeit. Ewiges Leben beginnt hier. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Es wird nur lange dauern, in alle Ewigkeit. Und da ist auch eine zukünftige Komponente von dem, was wir hier lesen, eine ewige Komponente. In der Ewigkeit wird unsere Erlösung vollendet sein und die Gemeinde, die Braut Christi wird vollendet sein, wir werden verherrlicht sein in Ewigkeit. Und das ist unsere tiefste Identität. Wir sind die Braut Christi, wir sind die Frau des Lammes, wir tragen seinen Namen. Und ihr habt ja alle wirklich sehr gute Antworten gegeben. Und ich hoffe, das ist die Antwort von jedem Einzelnen auf die Frage, wer bist du oder was bist du? Dass er nicht nur sagt, ja, ich bin ein Mensch oder ein Mann oder eine Frau oder viele würden vielleicht sagen, ja, ich bin Lehrerin oder Kauffrau oder Techniker oder Installateur oder IT-Mann. Nein, in unserer Kultur definieren wir uns sehr oft über diese Dinge, über das, was wir tun. Aber das, was wir zutiefst sind, ich hoffe, dass du die Antwort gibst, zuallererst bin ich Christ. Das ist, was ich bin. Ich bin ein Jünger Jesu, ein Nachfolger Jesu, ein Diener Jesu. Ich bin der Tempel Gottes, ich bin die Braut Christi. Das ist, wer ich bin. Er ist unsere Identität, das Wesentlichste im Leben, das Zentrum des Lebens. Und Beziehung mit ihm, das ist wirklich das Wichtigste. Und dafür sind wir zuallererst geschaffen. Genauso, wenn ich jetzt auf der irdischen Ebene spreche, okay, ich bin Pastor und Bibellehrer und Prediger und Vorstand in verschiedenen Vereinen, aber zuallererst bin ich der Mann meiner Frau und der Vater meiner Kinder. Beziehungen sind das Wichtigste. Ist manchmal ein bisschen verdreht in unserer Kultur, aber Beziehungen sind das Wichtigste. Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, spiegeln deine Prioritäten oder dein Leben diese Priorität wider? Und die wichtigste Beziehung überhaupt ist die Beziehung zu Gott, zu Jesus. Wichtigste irdische Beziehung ist die Beziehung zu unserem Ehepartner, ist die intimste Beziehung auf der Erde. Und wir haben letztes Mal darüber gesprochen, die Ehe ist ein Bild, eine Illustration für die Beziehung, die Jesus mit uns haben will. Es gibt die Ehe, wir sind Männer und Frauen zuallererst, weil es Jesus gibt und weil wir Beziehung mit ihm haben können. Und diese Ehe ist ein Bild für ihn. Dieses einander hingeben von zwei Personen, dieses Einswerden von zwei Personen in der Ehe ist ein Bild für das, was wir in Jesus haben und mit Gott in Jesus haben. Wir tragen seinen Namen. Wir sind Christen. Meine Frau war die Jennifer Lane und dann hat sie mich geheiratet, jetzt ist sie die Jennifer Weber. Und sie hat alle anderen Männer dieser Welt zurückgelassen, preis dem Herrn, und sie hat mich angenommen, ich glücklicher. Ich bin reich beschenkt. Aber das ist wer wir sind eins. Sie hat meinen Namen angenommen, wir sind eins geworden. Und ich persönlich mag das, wenn Familien denselben Namen haben. Vielleicht sagt ihr, hey, du bist altmodisch, aber ist mir egal. Ich finde, es ist ein schönes Bild. Wir sind eins. Ich mag das, wenn wir denselben Namen haben und nicht die Frau einen anderen Namen als der Mann und die Kinder noch einen anderen Namen. Vielleicht bin ich altmodisch, aber ich behaupte, es ist eine gute Tradition. Unterstreicht das biblische Prinzip der Einheit. Dass der Mann das Haupt der Frau ist und sie nimmt seinen Namen an, so wie Christus das Haupt der Gemeinde ist und wir tragen seinen Namen. Wir sind eins. Und wenn es bei euch anders ist, ist auch nicht schlimm. Okay, ich will hier nicht irgendjemandem schlechtes Gewissen einreden oder so. Im heutigen Namensrecht ist alles möglich. Es gibt ja verschiedene Namen. Ne? Manchmal die Frau den Namen und der Mann den Namen oder sie hat dann Doppelnamen. Und es ist ja manchmal recht lustig. Es gibt so eine Webseite echtenamen.de und das ist ganz witzig, da es ist einfach eine Sammlung von echten Namen, die es so gibt, in verschiedenen Kategorien eingeordnet. Da gibt es Zahnärzte, die heißen Dr. Loch oder so, oder Dr. Bohrer, das ist ganz witzig. Und es gibt da auch eine Kategorie über Doppelnamen. Und manche von denen sind interessante Kombinationen. Manche von denen erzählen sogar eine kleine Geschichte. Ich lese euch mal ein paar Beispiele vor. Da gibt es eine Ärztin für Psychiatrie zum Beispiel, die heißt Geduldig Jacki. Erinnert mich an die Zwangsjacke so ein bisschen. Es gibt auch einen Dr. Rausch Heiler. Und eine Dr. Rauch Krebs. Ja, da hat er schon ein bisschen Gesundheitsvorsorge im Namensprogramm. Es gibt auch eine Professorin, die heißt Damen Zimmer. Es gibt eine Frau Koch Alles, eine Frau Wein Keller. Was mir gut gefallen hat, es gibt eine Frau Lob Preis, eine Frau Groß Herz. Und dann gibt es natürlich die Frau Große Wilde und die Frau Kleine Wilde. Es gibt auch eine Frau Schön Jung und Hammerstark und Fuchs Klug und Hübsch Lieb. Hey, die würden wir alle kennenlernen, gell? Auf der anderen Seite gibt es aber auch die Frau Kleine Böse oder die Frau Dicke Linke. Und es gibt eine Frau Fuß Küstner oder Knie Schlottner. Ich habe auch gefunden die Frau Holzecke oder Topfkratzer. Und dann gibt es diejenigen, die so die Gegensätze in ihrem Namen vereinen. Kurz, lange oder schwarz, weiß.
Habe ich ein Zeugnis dazu.
Aha, super.
Und zwar habe ich als Kind, wir sind in einer Kleinstadt, bin ich geboren, in der Nähe von Ulm, mit 10.000 Einwohnern. Und ich war katholisch früher. Meine Eltern, die haben Zeitung ausgetragen in der Stadt. Aha. Und ich habe auch zwei Straßen gehabt als Kind, 10, 12 Jahre. Und da hat es eine Familie gegeben, die hat geheißen John.
Aha.
Und in der ganzen Stadt, wir waren auch Schlesien, ja, wie meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater. Und dann habe ich als Kind gedacht, John ist ein schöner Name. Ich habe nämlich geheißen Autenried, Margarita Autenried. Und das ist so lang und ich war A, ich war immer die Erste. Alphabet, immer A. Ich war immer die Erste.
Ich bin weh, Gott sei Dank.
Ja, und dann habe ich gedacht, John ist doch schön. Irgendwann mal, ein paar Jahre später, lerne ich ein Band kennen und der Band heißt John. Und jetzt heiße ich schon über 40 Jahre John.
Schön, wie du schon immer heißen wolltest.
Ja,
ist schön.
Ja, super,
cool.
Hat sich geaugenblickt.
Ja, nichts
Augenblick. Ich habe hier noch ein paar Doppelnamen, der hat mir auch gut gefallen. Morgenrot überall. Ein cooler Name. Und dann gibt es hier einen Doppelnamen Prediger Krüppel. Das hat auf mich zugetroffen, so vor 1,5 Jahren. Gell, da bin ich hier mit dem Gipsbein rumgehumpelt. Es gibt auch die Familie Glas Klar. Und Guter Rat. Oder Klein Kind. Und es gibt einen Herrn König Reich. Und einen Herrn Endlich Frei. Erzählt schon eine Geschichte, gell? Ein Herrn Fröhlich Feierabend. Finde ich auch cool. Es gibt aber auch den Herrn Große Macke. Und den Herrn Popel Gärtner. Das fand ich auch witzig. Es gibt auch einen Herrn mit dem Nachnamen Peter Silie. Oder Salami Rad. Also es gibt sehr interessante Doppelnamen. Auch einen Herrn Adlers Flügel. Und einen Herrn Blanke Bohne. Und dann gibt es Schweizer, da heißt einer Blümli Stöckli. Und der andere Hösli Schenk. Und das fand ich auch witzig. Es gibt einen Mechaniker, der heißt Kack Garage. Das ist nicht unbedingt eine Werbung, gell, wenn man das auf dem Schild stehen hat. Also Spaß beiseite. Also es gibt witzige Doppelnamen, es ist auch keine Sünde oder moralisch falsch, verschiedene Namen zu tragen. Aber in einem gewissen Sinn ist es eine verpasste Chance, das biblische Prinzip auszudrücken. Ich persönlich möchte die, die noch nicht verheiratet sind, ermutigen und sagen, hey, nehmt doch einen Namen für die ganze Familie, wenn ihr heiratet. Am besten den Namen des Mannes. Ich glaube, das drückt am besten diese Beziehung mit Jesus am besten aus. Wir alle, wir waren alle Mr. und Mrs. World. Und jetzt sind wir Christen. Wir tragen seinen Namen, Christus. Wir sind die Braut Christi, wir sind eins mit ihm. Das ist das Bild der Ehe. Wir haben alle anderen Götter und alle anderen Götzen hinter uns gelassen, um ihm anzuhangern. Und er liebt dich leidenschaftlich. Und er möchte, dass du ihn zurückliebst. Das ist das erste Gebot, das ist unsere höchste Pflicht und unsere höchste Ehre und unsere erste Priorität. Er hat sich uns hingegeben und deswegen wollen wir uns ihm hingeben. Darum geht's im Leben. Beziehung. Er zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von Gott herabkam. Wir dürfen als Braut Christi jetzt schon ein Stück Himmel auf Erde erleben. Beziehung mit Gott, Versöhnung mit Gott, seinen Frieden ein Stück weit, seine Freude, ein Stück weit Einheit. Aber zur Fülle wird das Ganze kommen, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird der Himmel mit ihm auf die Erde kommen, sozusagen. Und alle Heiligen, die jetzt schon uns vorausgegangen sind und die mit Jesus im Himmel sind, werden mit ihm wiederkommen. Unsere Leiber werden auferstehen und sie werden verwandelt werden. Wir werden in der Ewigkeit ein sinnliches Leben führen, ein sinnlich erfahrbares Leben. Nicht irgendwie leiblose Geister, die irgendwo Energie rumschweben. Nee, von der neuen Erde. Und die Heiligen, die noch im Leben sind, wenn Jesus wiederkommt, wissen wir, die werden in einem Augenblick verwandelt werden und Jesus entgegen entrückt werden. Und wir alle werden in der neuen Schöpfung ewig mit ihm leben. Und wir werden das sehen hier im Kapitel 22, dieser Garten, den wir ganz zu Beginn der Bibel gesehen haben, das Paradies wird wiederhergestellt sein. Und wir werden mit Gott in seinem Paradies mit ihm leben. Das wird die Ewigkeit für uns sein. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden nicht irgendwo in alle Ewigkeit auf einer Wolke sitzen, so halbnackt und Harfe spielen, okay? Das fände ich auch nicht besonders attraktiv. Nee, wir werden mit ihm leben, in einer perfekten Umwelt. Ein leibliches Leben, ein sinnlich erfahrbares Leben, ein herrliches, ewiges Leben mit Gott. So wie wir es ganz zu Beginn der Schöpfung gesehen haben. Bevor die Sünde in die Welt gekommen ist und das alles zerstört hat. Vers 11 lesen wir und sie, diese Stadt Gottes, die Gemeinde, sie hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein. Wahrscheinlich ein Diamant gemeint. Die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde, seine herrliche Gegenwart. Denkt an die Herrlichkeit Gottes im Alten Testament. Sie war im Tempel, oder? Diese Wolke der Herrlichkeit Gottes. Dann in Hesekiel lesen wir auch, dass die Herrlichkeit den Tempel verlassen hat und der Tempel wurde zerstört. War auch 70 nach Christus so. Und jetzt ist die Gemeinde sein Leib, sein Tempel, der Tempel des Heiligen Geistes. Wir werden eines Tages völlig verherrlicht sein und wird wunderbar sein. Hey, ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, aber ich werde wunderschön sein in der Ewigkeit. Also diese Unterhosenmodels, die ihr seht in den Weihnachtsprospekten mit dem Waschbrettbauch und den Muskeln, David Beckham. Das ist eine Karikatur von dem, was ich sein werde. Ich meine, ich habe jetzt schon ein Sixpack. Ich bin nur so demütig, dass ich den ein bisschen verstecke unter einer Schicht Fett. Aber wir werden verherrlicht sein, wir werden wunderschön sein. Es wird keine Pickel mehr geben, keine Narben mehr geben, keine Falten mehr geben. Es wird alles dran sein, gell? Und deswegen verbringen die Frauen so viel Zeit damit, sich schön zu machen und sich zu schminken. Das ist in uns drin. Wir wollen schön sein. Wir wollen schön werden und wir werden schön sein. 1. Korinther 15, dann wird dieses Bild, dass unser jetziger Leib so ähnlich ist wie so eine unansehnliche Blumenzwiebel, aber dann, wenn er auferweckt wird, wird es wie diese herrliche, schöne Blume sein. Und noch viel wichtiger als die äußere Schönheit ist natürlich die geistliche, die innere Schönheit. Wir werden sündenlos sein. Es wird toll sein. Mann, ich werde ein perfekt geduldiger Mensch sein in der Ewigkeit. Und perfekt liebevoll. Wow. Wir dürfen hier schon ein bisschen üben, gell? Und in Jesus sind wir vor Gott schon so. Wir sind Heilige in Jesus. Unsere Position vor Gott ist, dass wir heilig sind, umkleidet mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Aber so praktisch in unserem irdischen Leben sind wir noch in diesem Heiligungsprozess. Wir sind noch nicht ganz dort, gell? Wir leben noch nicht ganz das aus, was wir eigentlich sind. Wir sind in diesem Prozess, wo wir hoffentlich Jesus immer ähnlicher werden. Und das geschieht, wenn wir Gemeinschaft mit ihm haben, in seinem Wort. Wir werden geprägt von den Personen, mit denen wir Gemeinschaft haben. Deswegen ist es wichtig, wen wir uns aussuchen, mit wem wir abhängen. Und ganz besonders gilt das natürlich für die Gemeinschaft mit Jesus. Er prägt uns, 2. Korinther 3, Vers 18, wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Also er will uns verwandeln, schon hier und jetzt und in der Ewigkeit wird es vollendet sein und es wird toll sein. Leute, wir werden uns alle selbst mögen in der Ewigkeit. Und alle anderen werden uns auch mögen. Wird das nicht toll sein? Und wir werden die Herrlichkeit Gottes haben. Wir werden wie Jesus sagen können, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir werden sagen können, guck mich an, so ist Gott, so heilig ist Gott, so liebevoll ist Gott. Und wir werden wieder dieses völlig wiederhergestellte Bild haben, Gottes, in dem wir ursprünglich geschaffen wurden, bevor die Sünde uns entstellt hat. So sehr liebt dich Gott. Das ist sein Plan für dich. Das ist seine Absicht für dich. Und deswegen sollten wir einander auch so sehen, wie wir mal sein werden, mit all dem Potenzial. Wir versuchen drüber hinwegzusehen, über die Pickel, die uns stören an dem anderen und diese störenden Angewohnheiten, dass wir drüber hinwegsehen und die Herrlichkeit dahinter sehen. C.S. Lewis hat mal gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Es gibt nur außergewöhnliche Menschen. Besondere Menschen, wertvolle Menschen, herrliche Menschen. Menschen, die geschaffen sind in seinem Bild. Und das steckt in jedem drin. Und das ist der Wert des Menschen. So sehr schätzt Gott dich. Und deswegen wollen wir unsere Mitmenschen so schätzen. Und zwar egal, ob wir sie jetzt schön finden oder nicht. Oder ob sie erfolgreich sind oder nicht. Oder ob sie ein Dach über dem Kopf haben oder nicht. Ob sie krank sind oder gesund. Ob sie alt sind oder jung. Ob sie geboren sind oder ungeboren sind. Jeder Mensch ist unendlich wertvoll, weil er in Gottes Bild geschaffen ist und weil er von Gott gewollt ist. Und weil er eines Tages herrlich sein wird wie Jesus, wie wir auch. Diese Beschreibung der herrlichen Gemeinde Jesu. Und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein kristallheller Jaspisstein, wahrscheinlich ein Diamant, so hell, so schön. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore. Hohe Mauer spricht von Sicherheit, natürlich. Die Sicherheit, die Geborgenheit, die wir in Gott haben. Bezieht sich auf Sacharja 2, Vers 9. Da sagt der Herr, ich selbst werde ihm, das heißt Jerusalem, ringsherum eine feurige Mauer sein, spricht der Herr. Und ich werde zur Herrlichkeit in seiner Mitte sein. Wenn du in Jesus bist, dann bist du unter Gottes geistigem Schutz. Auch Jesaja 60, Vers 18, deine Mauern wirst du Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Nicht mehr wird die Sonne dir als Licht am Tage dienen, noch ein heller Schein der Mond dir leuchten, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht sein und dein Gott zu deinem Glanz. Auch viel in dieser Stelle bezieht sich auf Jesaja 60. 1. Petrus 1 wird uns gesagt, ihr werdet durch die Kraft Gottes, durch Glauben bewahrt zur Rettung. Also wenn du in Jesus bist, dann bist du gerettet. Und niemand kann uns die Errettung rauben, die wir in Jesus Christus haben. Wenn wir in ihn sind, dann sind wir gerettet. Und das Schlimmste, was die Menschen uns antun können, ist, dass sie uns in seine Herrlichkeit befördern. Sie hatte eine hohe, große Mauer und hatte 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Nach Osten 3 Tore und nach Norden 3 Tore und nach Süden 3 Tore und nach Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und auf ihnen 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Also wir haben hier wieder das ganze Volk Gottes, die 12 Stämme Israels und die 12 Apostel zusammen in dem neuen Jerusalem, in der Gemeinde. Es sind nicht mehr Juden noch Heide, sondern wir sind alle eins in Christus. Die Namen der 12 Stämme auf den Toren. In Johannes 4, Vers 22 sagt Jesus, das Heil ist aus den Juden. Jesus war ein Jude. Jesus ist die Tür, der Eintritt in das Reich Gottes. Epheser 2, Vers 20 wird gesagt, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Sie waren die, die das Evangelium verkündigt haben. Wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Das neue Jerusalem, sehen wir hier, auch ist von allen Seiten zugänglich. Die Tür steht allen offen. Wenn du gerettet werden willst, versöhnt werden willst mit Gott, wenn du Vergebung haben willst von Gott, dann kannst du die haben. Steht dir offen. Komm zu Jesus und leb. Da gibt es ein Lied, was wir singen, gell? Komm zu Jesus und leb. Egal, was dein Hintergrund ist, du kannst kommen, egal woher du kommst. Lukas 13 sagt Jesus, sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Vers 15, und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Heute würde man sagen, ein Zollstock. Und die Stadt ist viereckig angelegt. Übrigens, dieses Messen der Stadt, das ist genauso wie in Hesekiel Kapitel 40, da ist vieles parallel hier. Und die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien, ihre Länge und Breite und Höhe sind gleich. Genau, wollte ich gerade sagen. Super, Bernd. 2220 Kilometer. Also das Bild hier ist von einem riesigen Würfel mit einer Seitenlänge von 2220 Kilometer. Ein Riesenwürfel. 12.000 Stadien. Ist natürlich symbolisch gemeint, wie ich glaube alle Zahlen in der Offenbarung. 12 ist die Zahl für Gottes Volk. Wir haben die 12 Stämme Israels, wir haben die 12 Apostel gesehen. Und das Ganze multipliziert mal 1000. 1000 steht oft für viele oder für die Vollzahl oder Perfektion. Also Gott wird ein großes Volk haben. Aber das Wichtige, glaube ich, an diesem Bild, das Wichtigste ist, dass dieses heilige Jerusalem ein Würfel ist. So wie das Allerheiligste im Tempel, im Alten Testament. Also die neue Stadt Jerusalem ist ein riesengroßes Allerheiligstes. Die ganze Stadt ist ein Allerheiligstes. Und dieses Allerheiligste, wo der hohe Priester, ein Mensch im Alten Testament, nur einmal im Jahr Zutritt hatte, im Neuen Testament sehen wir hier in Jesus, stehen alle Türen offen. Von allen Seiten. Jeder kann kommen, der will. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht am Kreuz. Preis für die Schuld ist bezahlt, die uns von Gott trennt. Die Sünde ist aus der Welt geschafft. Und was ist passiert? Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste von dem Heiligen getrennt hat, er ist zerrissen. Und der Zutritt zu Gott ist frei. Tag der offenen Tür, Leute. Du kannst kommen, du bist eingeladen. Weg zu Gott ist frei. Die Gemeinde ist jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, in dem Gott wohnt, genauso wie jeder von uns. Wohnt in unserem Herzen. Und dieses Wort Wohnen ist ja wieder so ein Bild, so ein wunderschönes Bild, das Gemeinschaft ausdrückt. Wir wohnen zusammen. Und für mich ist das diese Essenz des ganzen Bildes hier, was immer das sonst noch bedeutet, aber dieses riesengroße Allerheiligste, es war der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Darum geht's. Das macht den Himmel zum Himmel. Das bringt den Himmel auf die Erde. Gemeinschaft mit Gott, das ist unser größtes Vorrecht. Das ist wertvoll und einzigartig und wunderbar. Und wirklich, wir Nachfolger Jesu, wir sind die einzigen Menschen, die echte Gemeinschaft mit Gott haben können. Ist das nicht wunderbar? Was für ein Vorrecht. Schätzen wir das? Wir können das jetzt schon haben. Die große Frage ist natürlich, nutzen wir die Gelegenheit? Wie oft und wie lange suchen wir die Gemeinschaft mit ihm? Wie viel Zeit hast du bewusst mit Gott verbracht diese letzte Woche? Gottes Wort im Gebet. Ich kann ehrlich sein, ich persönlich muss Buße tun, als ich das studiert habe, gestern Abend. Aber ist das nicht verrückt? Wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, verrückt. Ja, stimmt das nicht, oder? Wir sitzen hier, wir studieren über die Gemeinschaft mit Gott, wir lernen mehr und mehr über die Gemeinschaft mit Gott, aber erfahren wir Gott? Suchen wir diese Gemeinschaft mit ihm? Leben wir diese geistliche Ehe? Beziehung? Oder sind wir so wie Ehepartner, die so alle Bücher über Eheseelsorge und über Ehevorbereitung und über Ehe lesen, die da echt Experten sind und alle Antworten haben, wie man eine erfolgreiche Ehe führen kann, aber die keine Zeit mit ihrem Partner verbringen, die so als WG zusammenleben, nebeneinander. Soll es geben? Das ist verrückt. Das ist frustrierend auch, oder? Mehr und mehr über Gott zu wissen, aber immer weniger mit ihm zu erfahren, das ist frustrierend. Das ist echt so eine Falle, glaube ich, auch gerade für die alten Hasen, die schon lange mit Jesus gehen. Wir verstehen immer mehr, wir werden zu Theologen und Mann, wir sind so beschäftigt für Jesus. Aber verbringen wir auch Zeit mit Jesus. Das ist unser Vorrecht, Gemeinschaft, Beziehung. Dazu möchte ich uns neu einladen, gerade in dieser Weihnachtszeit. Nimm dir diese Woche mal eine Pause von dem Weihnachtsstress und verbring Bewusstsein mit ihm. Such seine Gegenwart. Das ist unser Vorrecht. Das hat Jesus für uns erkauft. Vers 17, und er maß die Mauer 144 Ellen eines Menschenmaß, das ist eines Engels. Maß, also 144, 12 mal 12, haben wir schon bei den 144.000 gesehen. Ich glaube, hier wieder ein Bild für das Volk Gottes, das vollkommene Volk Gottes. Und der Bau ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauer der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein war ein Jaspis und der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx oder Nyx, keine Ahnung. Sardonyx, danke. Der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolit, der achte ein Beryl, was immer das ist, war wahrscheinlich schön. Der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der 11. ein Hyazinth, der 12. ein Amethyst. Wer von euch Frauen mag Edelsteine? Hey, das ist eure Stadt hier. 12 Grundsteine haben die Namen der 12 Apostel und auf jedem Grundstein ist ein Edelstein. Wieder ein Bild für das Volk Gottes. Das erinnert uns an die Brustplatte, die der hohe Priester getragen hat. Die hatte 12 Edelsteine, 3x4 Reihen untereinander, die die 12 Stämme Israels repräsentiert haben. Der hohe Priester Israels hat Israel auf seinem Herzen getragen. Und so trägt uns unser Hohepriester Jesus auf seinem Herzen. Und du bist sein Edelstein. Das ist, wie er dich sieht. Das ist, wie er sehr er dich schätzt. So sehr liebt er dich. Wirklich, Gott sieht dich an und er sagt, mein Schatz, mein Eigen. Wir kommen uns manchmal eher so vor wie ein Trostpreis. Aber Gott sagt, nee, du bist mein Schatz. Du bist mein Edelstein, ich schätze dich, ich will dich, ich liebe dich. Wie sehr? So sehr. Vers 21 lesen wir, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Also zeigt uns schon, dass es hier ein Bild ist, ne? Wir haben Tore, die Perlen sind, und auf der Straße der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas, die unbeschreibliche Herrlichkeit. Aber die Tore haben die Namen der Stämme Israels und sie sind 12 Perlen. Das ist, was wir sind. Wir sind Edelsteine, wir sind Perlen Gottes. In Matthäus 13 erzählt Jesus ein Gleichnis vom Schatz im Acker und von einem Kaufmann, der eine schöne Perle suchte. Und er sagt wiederum gleich das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das ist unser Gott. Gott ging hin und gab alles, was er hatte, das Wertvollste, Jesus, für dich. So sehr schätzt er dich. So sehr will er dich. Und natürlich ist Gott unser Schatz im Acker. Er hat unendlichen Wert und er ist es wert, dass wir alles aufgeben, um ihn zu gewinnen und um ihm zu folgen. Es gibt nichts Besseres, niemand Besseren im ganzen Universum als ihm. Aber nochmal kurz zurück zu diesem Bild von der Perle. Wisst ihr, wie eine Perle entsteht? Genau dadurch, dass irgend so ein Sandkorn in der Auster eindringt. Ein Fremdkörper. So was Irritierendes. Na, kennt ihr das, so Sand im Schuh? Oder manchmal im Essen so, sie knirscht zwischen den Zähnen. So ein Fremdkörper, das ist irritierend. Leute, wie werden wir perlenhaft in unserem Leben? So entsteht eine Perle, dieser Sandkorn oder dieser Fremdkörper dringt ein, das ist irritierend für die Auster und die produziert dann irgend so ein Sekret, so ein Perlenmutt, das umgibt dann die Perle und härtet aus, so entsteht eine wunderschöne Perle. Wie werden wir perlenhaft? Ja, auf dieselbe Art und Weise. Gott lässt kleine Irritationen zu in unserem Leben. Vielleicht, dass dein Ehepartner so ganz anders ist als du oder dieser Kollege, der so nervt. Oder die Kinder, die deine Geduld so auf die Probe spannen. Und wenn wir uns von Jesus einnehmen lassen in diesen Zeiten und seinen Geist auf uns kommen lassen und wir diese Situation einhüllen von seiner Gnade, von seiner Kraft, von seiner Liebe, dann lernen wir geduldig zu sein und wir lernen zu vergeben, uns zu demütigen, zu lieben. Und so werden wir geformt in Jesu Ebenbild. Und wir werden schön, wir werden Perlen, wir werden angenehm. Eine Perle zu tragen ist angenehm, oder Frauen? Ist schön, das kratzt nicht, ist wunderbar. Nicht irritierend mehr. Ich meine, die Wahrheit ist, wir sind auch so irritierende Sandkörner für andere Menschen. Aber wir können zu Perlen werden, immer mehr angenehm zu tragen. Schön. Also lass diesen Prozess zu. Leute, das ist nicht alles vom Teufel. Wenn Gott solche Dinge zulässt in unserem Leben, das ist der Vater, der Töpfer, der uns formt. In Apostelgeschichte 14, Vers 22 heißt es, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Die Verheißung haben wir. Das ist nicht alles vom Teufel, Gott lässt es zu. Aber diese Eingänge hier sozusagen, die können in Perlen verwandelt werden, umgewandelt werden. Und für mich ist Römer 8, Vers 28 eine der wunderbarsten Verheißungen, dass Gott denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken wird, alle, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und im nächsten Vers lesen wir, was das Gute ist, nämlich, dass wir Jesus ähnlich werden. Das ist das Gute. Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen, je eines der Tore war aus einer Perle und die Straßen der Stadt reines Gold wie durchsichtiges Glas, Reichtum und Schönheit. Und ich sah keinen Tempel in ihr, denn der Herr Gott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, damit sie erscheinen, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet. Erinnert ihr euch an Jesaja 60? Und ihre Lampe ist das Lamm. Also wie im Allerheiligsten, im Tempel des Alten Testamentes, der hatte keine Fenster. Und da gab es nichts, was das Allerheiligste beleuchtet hat, außer die Herrlichkeit Gottes. Das war ihr Licht. Nur Gottes herrliche Gegenwart. Und so im neuen Jerusalem. Das neue Jerusalem, die Gemeinde, alle Ewigkeit ist ein Allerheiligstes. Ein Treffpunkt mit Gott, eine Wohnung Gottes. Und er ist die Sonne. Und wenn wir uns anstrahlen lassen von ihm, dann dürfen wir ihn reflektieren, so wie der Mond die Sonne reflektiert. Ich meine, wir können das nicht aus uns selbst produzieren. Ich schaffe es zumindest nicht. Ich kann mir vornehmen, ich will ein liebevoller, geduldiger Mensch sein heute. Hahaha, wisst ihr, wie weit ich aus eigener Kraft komme? Nicht sehr weit. Das ist sein Werk. Wir müssen uns von ihm anstrahlen lassen, in seiner Gegenwart Zeit verbringen und das verändert uns. Dann können wir reflektieren und Licht sein in der dunklen Welt. Vers 24, und die Nationen werden in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde bringen ihre Herrlichkeit zu ihr. Und ihre Tore werden bei Tag nicht geschlossen werden, denn Nacht wird dort nicht sein. Städte waren bei tagsüber immer offen, nur nachts verschlossen, aber es wird keine Nacht mehr sein. Nur mehr Licht, keine Finsternis. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Nationen zu ihr bringen. Also keine Finsternis mehr, immer ein offener Zugang für die Gläubigen aus allen Hintergründen. Wir haben auch in Jesaja 60 sehen. Wir haben immer Zutritt mit Freimut zu dem Thron der Gnade. Vers 27, und alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, hier ganzen Edelsteine und alles, wenn Gott Diebe da hineinlassen würde. Oh. Alles Gemeine wird nicht in sie hineinkommen, noch derjenige, der Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Die, die reingewaschen sind von dem Blut des Opferlammes. Und diese Reinheit vor Gott, die wir in Jesus haben, wirkt sich auch in unserem Leben aus. Nicht alle Menschen werden in dieser Stadt sein, in der Gemeinde, im Himmel, auf Erden, sondern nur die, die zu Jesus gehören, die in seinem Buch des Lebens sind. Kennst du jemanden, der seine Sünden noch nicht zu Jesus gebracht hat? Leute, dann lass uns diese Weihnachtszeit auch nutzen, die gute Nachricht weiterzugeben. Und die Hölle zu plündern und den Himmel zu bevölkern. Lass uns noch ein paar mehr Menschen mitnehmen. Die ersten 5 Verse im Kapitel 22 zeigen uns das wiederhergestellte Paradies. Gehören eigentlich noch zu diesem Abschnitt, aber den heben wir uns für nächste Woche auf. Vielleicht lesen wir es heute einfach nur durch zum Abschluss. Und er zeigt ihm einen Strom von Wasser des Lebens. glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12 Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind Heilung der Nationen. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihren Stirnen sein, und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herrgott wird über ihnen leuchten, und sie werden herrschen in alle Ewigkeit, mitherrschen mit Jesus. Und Herr, dafür danken wir dir für das, was du für uns bereitet hast. Ein Stück weit schon hier und jetzt. In Jesus, für deine Gemeinde, für die, die in deinem Buch des Lebens sind. Aber vollkommen in der Ewigkeit. Danke, Herr, dass es dein Plan für uns ist. Und danke, dass du gekommen bist, um es für uns zu erkaufen und zu bereiten. Lass uns leben, Herr, im Licht dieser Wahrheit. In dem Licht, wer wir sind und was wir sein werden und was unsere Geschwister sein werden. Lass uns so zusammenleben. Füll uns mit deinem Geist, Herr, und zieh uns in deine Gegenwart diese Woche, dass wir dieses Vorrecht wirklich, wirklich nutzen, und verändere uns, während wir dir begegnen. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Danke, dass du ein erfahrbarer Gott bist. Amen.
Amen.